Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der deutsche Athlet, Profi-Skifahrer und Weltenbummler Fabi Lentsch. Leute, schon mal vorab, das war wirklich eine sehr, sehr besondere Episode. Fabi ist in der Nähe von Innsbruck aufgewachsen und stand wie so viele Tiroler schon als sehr, sehr kleiner Junge auf den Ski. Irgendwann im Jugendalter fand er dann aber die Powderlatten doch deutlich attraktiver als die Race Pommes und einige Jahre später fuhr er in der Weltspitze Freeride Contest mit und drehte große Skifilme in Alaska und an vielen anderen Orten der Welt. Eigentlich ein absolutes Traumleben. Im Gespräch hat er mir aber verraten, dass ihm ab einem gewissen Punkt irgendwas gefehlt hat, um wirklich 100% von innen heraus happy zu sein. Mit seiner Snowmads-Crew und einem Camper-LKW war er viel unterwegs und hat mit A Foreign Native einen etwas anderen Skifilm produziert. Knapp ein Jahr war Fabi im Iran und zwar nicht nur als Skitourist, sondern als richtiger Local mit allem, was dazugehört. Wohnung, Sprache, Instrument und so weiter. Im Jahr 2022 endete dann ein Unfall beim Gleitschirmfliegen in Indien Fabis Leben komplett. Seitdem ist er auf seiner ganz persönlichen Recovery-Reise und bestreitet die mit einem positiven Mindset, wie ich es nur selten bisher bei einem Menschen erlebt habe. Wir sind tatsächlich erst der zweite Podcast, den Fabi nach seinem Unfall aufgenommen hat und umso dankbarer bin ich ihm, dass wir so ein offenes und inspirierendes Gespräch führen konnten. Also, ganz viel Spaß beim Zuhören, nehmt was mit, ab geht's ins Gespräch mit Fabi Lentsch.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Fabi, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hi, servus. Schön da zu sein.
Fabi, wir stellen zu Beginn der Bergzeit-Podcast-Folgen immer die gleichen 5 Einstiegsfragen, damit unsere Hörerinnen und Hörer so einen schnellen Überblick zur Person bekommen. Und die erste, hoffentlich recht einfache Frage wäre, wer bist du eigentlich und was machst du?
Ich bin Fabi Lentsch, bin eigentlich Extrem-Skifahrer oder Big-Mountain-Skifahrer, war aber immer recht viel am Reisen und habe mich ein bisschen aus der Skirolle rausbewegt und viel verschiedene Dinge gemacht und jetzt gerade auf Rehabilitation von einem kompletten Querschnitt.
Da kommen wir später nochmal im Detail auch drauf. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell? Das ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten als Vierreisender.
Nein, ich komme schon aus Tirol, bin in Völs aufgewachsen, direkt neben Innsbruck und wohne da auch. Also echt treu geblieben im Wohnort.
Also das ist die Homebase quasi.
Das ist die Homebase zwischen den vielen Reisen.
Kannst du dich an den Gipfel erinnern, auf dem du zuletzt warst?
Gipfel, puh, das ist schon länger her. In Kosovo.
Okay.
Höchsten Berg in Kosovo. Ziemlich spät gestartet. Čerevica heißt er. Und waren dann zu Sonnenuntergang oben. Und sind dann spontan nicht den Grat zurückgefahren, den wir eigentlich fahren wollten, sondern einfach vorne die Nordwand runter, die viel größer war, als wir uns vorgestellt haben. Das war eigentlich ein ziemlich witziger Trip. Und mit Stirnlampen wieder zurück.
Ja, geil. Klingt nach einem ziemlich hohen Berg, Kosovo, oder? Das dürfte dann...
Nein, also 2600, 2800.
Okay. Genau. Ja. Ja, geil. Hast du ein besonderes Bergerlebnis, wo du sagst, das ist mein schönstes, besonderstes Bergerlebnis, an das erinnere ich mich immer zurück? Oder ist schwer, eins festzulegen?
Puh, da gibt es sehr viele. Eins, was mir schon in den Kopf kommt, ist, wo wir auf so einen 7000er in Kirgisistan gegangen sind. Das ist jetzt aber schon über 10 Jahre her, der Khan Tengri. Aber skifahrmäßig war es in Montenegro. Da sind wir komplett spontan nach Montenegro runter. Es hat viel Schneefälle angezeigt. Und dann sind wir irgendwann in der Nacht zum Berg rauf. Und es war einfach mega geile Stimmung und perfekter Schnee. Und viel besser als erwartet. Und es war aber nur der eine Tag, weil die nächsten Tage waren dann schon wieder schlecht. Also das war echt... schönes, ganz besonderes Erlebnis.
Ja, geil, klingt mega. Ich find's cool, dass du so ein besonderes Erlebnis hast, weil viele meiner Gäste, die sagen dann immer, oh, ich bin so viel in den Bergen unterwegs, ich habe eigentlich gar nicht so das eine Erlebnis oder halt die paar Erlebnisse. Von daher cool, wenn da so richtig was hängen bleibt. Letzte der 5 Fragen, hast du irgendein Lebensmotto oder ein Credo, wo du sagst, danach schaue ich einfach, dass ich mein Leben ausrichte und das ist so ein bisschen meine eigene Guidance?
Ich sehe Dinge eigentlich immer gern positiv. Jetzt nicht, wenn jetzt was richtig scheiße ist, einfach sagen, ja, ist schon alles gut. Aber es hat immer jede Situation und jede Phase im Leben hat irgendwas Positives und ich versuche mich hauptsächlich auf das zu fokussieren. Das Negative wahrzunehmen und damit arbeiten, aber dann am Positiven bleiben. Ich glaube, ist eins meiner Mottos.
Ja. Ja, und wahrscheinlich für dich jetzt gerade aktuell auch super, super wichtig. Lass uns mal in die aktuelle Situation hüpfen. Du bist gerade eigentlich wirklich nur echt so interimsmäßig kurz hier, kamst gerade aus Indien und bist jetzt eigentlich schon wieder mehr oder weniger auf dem Sprung. Dann hast gerade erzählt, am Sonntag, also in 4 Tagen geht's wieder los. Super viel gerade los bei dir. Wie geht's dir aktuell? Was ist gerade so Stand der Dinge?
Ich muss eh lachen, dass ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder in meinem alten Lifestyle bin, dass ich wieder kaum zu Hause bin. Ich war gerade 3 Monate in Südindien, in eigentlich auf Yoga-Therapie, Hatha-Yoga. Ich war kurz vor meinem Unfall dort und habe einiges gelernt, wollte dann danach wieder hin, aber dann kam ich im Krankenhaus und ewiges Hin und Her. Und dann bin ich ein Jahr später zurück und jetzt heuer war ich wieder dort. Letztes Jahr war ich 2 Monate, heuer 3 und die Yogameister dort, die helfen mir extrem, jetzt mit der Verletzung klarzukommen beziehungsweise mich zu verbessern. Und am Ende des Trips habe ich noch meinen Arzt getroffen, der mich damals in Delhi an der Wirbelsäule operiert hat. Der wollte mich letztes Jahr schon sehen, als ich es aber nicht ausgegangen. Jetzt bin ich extra mit dem Zug 33 Stunden
ja, krass, okay.
von Süden bis nach Delhi gefahren. Und genau deswegen war jetzt alles recht tight. Und am Sonntag fahren wir mit dem Truck los, der war... Ich weiß nicht, manche Leute kennen vielleicht einen Snowmats-Truck. Der ist jetzt 4 Jahre lang im Iran festgesteckt, im Boah. Zoll. Mega stressig. Also 4 schwierige Jahre. Und jetzt haben wir ihn zurück und jetzt machen wir uns da 3-4 Monate auf dem Weg. Und da haben wir auch so eine Deadline, deswegen geht es jetzt am Sonntag los und jetzt ist alles ein bisschen zu knapp, aber machbar.
Ja, klingt nach viel Organisationsaufwand auf jeden Fall noch. Wo hängt's da bei dem Truck, dass der so lange dann im Zoll hing? Also ist das einfach Schikane oder?
Schon Schikane, aber einfach iranische Bürokratie. Und Covid hat uns oder mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe ein ganzes Jahr im Iran gelebt für ein persönliches Projekt, aber auch ein Filmprojekt, wo ich da die Sprache gelernt und wollte so einheimisch wie möglich werden und auch noch über den Sommer hinweg bleiben, doch dann kam Corona im Winter und ich habe das Visa immer wieder mal verlängert und irgendwann waren alle Grenzen zu, alle Landesgrenzen und sie haben mich rausgeschickt aus dem Land mit einem definitiv Departure-Visa und dann habe ich da 3-4 Mal erklärt, dass ich halt in dem Auto lebe und meine ganzen Sachen in dem Auto sind und jetzt halt, wenn ich mit dem Flieger fliege, dann muss ich das halt alles zurücklassen, das war ihnen dann relativ egal. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann fliege ich mal. Und komme halt 1-2 Monate später wieder rein und habe über ein ganzes Jahr keine Visas gekriegt, nix. Krass. Und dann ist das halt immer länger gegangen. Und Iran ist mit Zoll ein bisschen schwierig. Da brauchst du eigene Zolldokumente, dass du überhaupt reinfahren darfst, weil die eben so hohe Steuern haben und wegen Autoschmuggel und so weiter. Und dann ist der Truck einfach automatisch auf die Schmuggelliste geraten. Und da haben wir dann nur über Gerichtsverhandlungen und Pipapo wieder rauskriegt und die vom Zoll kennen den Prozess auch nicht wirklich und waren relativ unmotiviert und so ist das Jahr für Jahr. Ich habe den Trip, was wir jetzt machen, habe ich schon 3-mal geplant.
Boah.
Komplett ins Detail und die Leute, ja, jetzt kommt dann der Truck bald raus im August, September und jedes Jahr hat es wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt und heuer hat es endlich geklappt.
Umso cooler, mega. Jetzt hast du gerade in den Erzählungen schon sau viel angesprochen von dem, was wir zwei heute auch bequatschen wollen. Ganz, ganz viele verschiedene Themen über deine Projekte, über das, was alles so passiert ist. Ich würde trotzdem einmal ganz zurückhüpfen in deine wahrscheinlich noch Kindheitstage. Wie kam es eigentlich zu den Ski? Wahrscheinlich, klar, hier aufgewachsen. Wir nehmen, by the way, auch gerade hier in Innsbruck bei mir daheim auf. Da ist wahrscheinlich ganz normal, dass man dann halt einfach irgendwann auf den Ski steht, oder?
Ja, voll. Mein Papa ist richtig fanatisch. Ist so nebenher immer Skilehrer gewesen und viel auf die Berge gegangen, Skitouren und viel im Tiefschnee am Weg. Der hat mich erst mit 3 Jahren, manche gehen ja schon mit 2 Jahren.
Wobei ich da immer nicht ganz weiß, ob das nicht einfach so ein Standard ist, den alle Leute sagen, weil mit 2 ist man schon echt arg klein, gell? Also.
Jetzt kommt wahrscheinlich darauf an, wann man im Jahr geboren ist.
Ja.
Ich glaube, er hat mich noch verschont im 2. Jahr. Dafür wir sind 3. dann gleich mögen, ja. Und dann recht typisch halt in Rennlauf reingerutscht als Kind. Das hat man immer getaugt, nie voll fanatisch, aber so in den Weihnachtsferien und Wochenenden immer wieder trainiert und Rennen gefahren. Aber mit 11 hat es mir schon immer getaugt.
Okay.
Das war ein bisschen zu langweilig, immer um die Tore. Und in die Mittagspause bin ich auf den Powder. Also ich war immer schon so fasziniert vom Tiefschnee irgendwie. Dann hat sich der Trainer wieder aufgeregt, dass ich mit die Rennski da im Powder fahre. Und ich soll da mal was essen. Mal schnell irgendwie ein Semmel mitgenommen. Und dann kamen die ganzen Filme raus, was ich mich nur gut erinnern kann, sind die TGR-Filme von Titan Gravity. Und die habe ich dann mit 11, 12 so geschaut und dann irgendwie habe ich intrinsisch einfach gesagt, das ist das, was ich machen will, dann mit dem Hubschrauber durch Alaska und
geil.
Irgendwo in Grönland auf Expedition. Und das habe ich dann angefangen zu verfolgen.
Und dann war es voll die Offenbarung, das erste Mal am Powderski zu stehen und nicht auf dem Rennski, oder?
Ja, das war mega. Also sind von Armada gerade so ein paar Ski rausgekommen, hinten Twin Tip, und da hat sich schon richtig cool angefühlt. Ja. Da waren wir viel unterwegs.
Und wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, ey, ich könnte mit dem Skifahren, mit dem Freeriden wirklich vielleicht sogar mehr draus machen, irgendwie so mein Leben damit gestalten? Weil irgendwann gibt es so den Punkt, wo du denkst, okay, hey cool, ich kann hier vielleicht ein bisschen mehr leisten als andere, oder ich habe da vielleicht eine Chance, da was draus zu machen.
Angefangen hat es, ich habe mich mit vielen Studenten dann angeschlossen in Innsbruck. Ich war erst 14, 15. Und die haben dann immer gesagt, ich fahre so gut Ski. Und ich habe gedacht, ja, und bin halt da aus Tirol. Und die haben ein bisschen später angefangen, aber so gut wäre jetzt auch nicht fahren. Und dann haben wir uns aber für Wettkämpfe angemeldet. Mhm. Da war ich 15. Ich hätte eigentlich 16 sein müssen, bei einem sogar 18. Und dann bin ich denen so lange auf die Nerven gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, wenn mein Vater mich begleitet, dann darf ich bei den zwei Contests starten. Und dann habe ich überraschenderweise beide sofort gewonnen als weit jüngster Teilnehmer. Und da habe ich dann gedacht, okay, da könnte schon was möglich sein. Und da kamen dann die ersten Sponsoren die Saison drauf. Habe ich von Scott schon mal einen Ski und einen Helm und ein bisschen was bekommen. Und für mehr Contests angemeldet. Das Jahr drauf wollte ich aber zu viel. Da hat es mir dann ständig zerlegt. Mhm. Da habe ich erst lernen müssen. Und so ging es dann dahin. Und dann die ersten kleinen Filmdrehs. Genau.
Okay. Und hätte es auch rein theoretisch eine andere Bergsportart werden können? Also, wenn es irgendwie im Sommer dann auf dem Mountainbike warst oder was auch immer, also hätte auch das werden können, oder? Und nicht Ski?
Vorm Skifahren wollte ich eigentlich extrem Bergsteiger werden. Ich habe die ganzen Bücher von Reinhold Messner und so weiter gelesen. Hat mich schon voll interessiert, der Himalaya. Und war auch mit 13 am Mont Blanc. Da hat mir der Vater mitgenommen und wir haben viel, so 4000er. gemacht, aber dann kam es irgendwie zum Skifahren. Ja. Aber ganz davor wollte ich eigentlich Leichtathlet werden. Also ich habe bis 15 recht professionell Leichtathletik betrieben. Das hat mir auch recht geholfen, um dann auf Ski fit zu sein.
Mhm, glaube ich.
Aber war mir dann auch ein bisschen zu eintönig. Also es hat so, ist dann schon alles auf das Skifahren, weil halt der Speed ist und es waren halt schon viele Eigenschaften, die mir eigentlich voll getaugt haben und sich draußen frei im Gelände bewegen. Also es war schon dann sehr deutlich, das Skifahren.
Ja, und du kannst die Sachen ja eigentlich saugut miteinander verknüpfen, oder? Also vor allem so das ganze Bergsteiger-Thema lässt sich ja mit den Ski eh super kombinieren.
Genau, das ist ja das, was wir damals, wann war das? Über 10 Jahre her, wo wir dann nach Kirgisistan gefahren sind mit so einem alten Wohnmobil und mal auf die ersten 7000er gegangen sind. Ja. Also jetzt nicht die mega schwierigen, aber trotzdem bei einem war schon ein bisschen zu klettern.
Ja, allein von der Höhe her und so. Oder?
Genau, das. Und da wollte ich eigentlich schauen, ob mein Körper für die Höhe gemacht ist, ob es irgendwie geht. Und dann hätten wir so 8000er geplant gehabt. Aber ist dann irgendwie nieder. Oder schwierige 7000er. Aber das waren eigentlich meine letzten hohen Berge. Da war ich 21 oder ja, ungefähr 10 Jahre her.
Wenn du so erzählst, klingt so, als gäbe es ziemlich viel Support dann auch von daheim. Oder gab es irgendwann mal so eine Stimme der Vernunft, weiß nicht, von der Mama oder so, die dann gesagt hat, hey, willst du nicht doch irgendwie was Gescheites machen?
Ja, schon. Also Support habe ich immer gekriegt. Wir sind immer hinter dem gestanden, was ich gemacht habe. Aber Schule war schon mal ein großes Thema. Bin in die Hotelfachschule gegangen, da in Innsbruck. Aber dann ist irgendwie das Skifahren ist dann so viel geworden. Und es kam dann echt zu einer Entscheidung, Skifahren oder Schule, weil beides nicht machbar gewesen wären, da irgendwie dann fürs Skifahren entschieden. Ich hätte sich fast fertig gehabt. Ich glaube, ein Jahr hätte ich noch gebraucht. Und das war dann schon mal kurz. Da hat die Mama schon gesagt, ja, weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber bei mir war anscheinend nie irgendwas zu machen, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Und ja, war am Ende dann immer noch, finde ich, die richtige Entscheidung. Hätte man das nächste Jahr das Knie rausblasen können. Mhm. Natürlich auch Glück gehabt. Aber irgendwie habe ich das gespürt, dass jetzt da 100% rein muss. Und da ist dann auch alles losgegangen mit Red Bull und Co., dass ich dann richtig habe davon leben können.
Ich meine, eigentlich hat es sich auch ausgezahlt, wenn man sich dann so Wettkampfergebnisse mal anschaut, warst du ja wirklich vorne mit dabei, auch in den großen Wettkämpfen und so. Das hat zwar schon hier und da wahrscheinlich ein bisschen gedauert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bis dann mal wirklich wahrscheinlich auch deine Ziele erreicht waren, aber bis du dann irgendwann die Entscheidung getroffen hast, mehr freie Projekte, mehr Filmerei, war es ja wettkampfmäßig auch richtig gut.
Ja. Ja, voll. Und mir hat es voll getaugt. Und eben manchmal kommt es so rüber, als dass jetzt die Wettkämpfe so verabscheue oder so. Es ist echt für mich, ich habe voll viel lernen können. Ich wäre nie der Skifahrer geworden, der ich bin, wenn ich nicht Wettkämpfe gefahren bin. Aber nur irgendwann war es dann einfach genug da. Mein Ego war befriedigt und es ist dann doch immer viel, sind immer so fixe Termine. Dann ist mit Filmen schwierig. Und dann bin ich voll auf das Filmen aufgesprungen. Schon um coole Lines in allen Ländern der Welt zu finden, das war schon der Hauptgrund, aber dann auch mit den Leuten dort vor Ort in Kontakt zu kommen und wo es möglich ist, ein bisschen im Film reinwirken zu lassen. Da bin ich dann richtig aufgegangen. Eben das hat mir beim Wettkampf ein bisschen gefehlt. Da war es halt sehr leistungsorientiert und natürlich voll coole Leute und coole Gespräche. Also dann doch immer fixe Daten, fixe Hotels, fixe Länder. Und das war dann irgendwann relativ klar, dass ich da davon wieder weg will.
Ja, und vor allem, wenn man, ich kann es mir vorstellen, zumindest nur, wenn man die Sache kombiniert, dann ist vielleicht irgendwo, wo es gerade filmen wolltest, perfekte Bedingungen, aber du kannst halt nicht, weil es Wettkampf fahren musst und den Wettkampf kannst du nicht verschieben. Und dann stelle ich mir schon schwierig vor, 100% mit dem Kopf auch beim Wettkampf zu sein, wenn es eigentlich viel lieber gerade filmen würdest, oder?
Extrem schwierig. Und ich habe es einige Jahre lang gemacht, so 50-50, ein Fuß da, ein Fuß dort, manchmal auch Wettkämpfe abgesagt wegen dem Filmen und dann waren es schlechte Bedingungen oder umgekehrt. Es ist schon lang gut gegangen, aber da habe ich halt nichts so richtig gemacht und war da schon ein sehr gutes Gefühl, irgendwie hauptsächlich aus Filmen zu gehen. Ja.
Aber gibt es wettkampftechnisch noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch so, das ärgert dich so ein bisschen, dass du das nicht noch mitgenommen hast? Also ist da noch irgendwas offen oder sagst du, ey, nee, wirklich, das passt alles, wettkampftechnisch ist eigentlich abgehakt?
Na, gar nicht unbedingt. Ich bin, glaube ich, gerade zu einer Zeit in die World Tour, wo es immer mehr in Freestyle-Richtung gegangen ist. Also ganz am Anfang, wie die World Tour gestartet hat, da war es ja schon sehr Big Mountain-lastig. Da ja. War in St. Moritz der Riesenberg und halt Verbier und in Chamonix haben sie eine große Hänge gehabt. Da wollte ich halt immer unbedingt hin. Das ist mir bei den Qualifiern ein bisschen abgegangen. Aber da der Sieg dann in Obergurgl ganz am Ende, wo ich habe gewinnen müssen, um überhaupt in die World Tour.
Das war aber auch wild.
Das war richtig wild. Das war der letzte Contest in der Saison und der zweite Platz hätte nicht gereicht. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich es jetzt nicht schaffe, ob ich nochmal ein Jahr versuche, in die World Tour zu kommen. Ich glaube, das war schon die dritte Saison oder so. Und das war schon ein Riesenhang und sowas habe ich dann auf der World Tour auch nicht mehr gesehen. Also das ist für mich, war eigentlich voll der gute Abschluss. Und finde voll gut, ich schaue nach wie vor immer wieder World Tour.
Ja, ich wollte gerade fragen, also verfolgst du es aktuell noch?
Ja, schon, nicht jedes Event, aber immer wieder mal schaue und ist voll cool zu sehen, aber es war dann einfach ganz klar, nicht mehr meins, wo ich so lange drauf hingearbeitet habe. Es war so ein bisschen eine Illusion, dass man dann da endlich die ganz großen Hänge fahren muss. Vielleicht ja gar nicht sein, weil es für Wettkämpfe einfach nur schwieriger ist, das safety-mäßig abzusichern und die Bedingungen dazu haben. Vielleicht ist es einfach ein besseres Format, das ein bisschen kleiner und überschaubarer zu halten. Und dann habe ich meine großen Berge halt auf eigene Faust gesucht.
Ja. Gibt es ab und zu mal irgendwelche Anfragen so wegen Judging oder sowas, dass du quasi darüber noch involviert bist? Oder?
Nein, gar nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie gejudged und kann es mir kaum vorstellen. Sicher könnte ich es lernen, aber das war, habe ich immer gefragt, wie sie es tun. Bei mir war es okay, aber da war immer ganz viel Tumult, wenn jemand die falschen Scores anscheinend kriegt. Bei mir waren schon auch zwei, drei Ergebnisse, wo ich mir dachte, das ist jetzt aber echt komisch und in das Business wollte ich nie rein, glaube ich.
Ja, ich glaube, du bist nie everybody's darling, also von daher, das ist schwierig dann.
Sehr schwierig, ja.
Okay, aber kannst du zusammenfassen, was die freien Projekte und das Filmen dir dann geben, was die Wettkämpfe dir nicht geben, außer jetzt die ganz großen Hänge?
Ja, dass der Zeitplan selbstbestimmbar ist, dass die Zeiträume länger sein können, wenn man genug Budget auftreibt, weil beim Wettkampf ist halt ein Wochenende und da muss halt passen. Aber beim Filmen, ich war teilweise, die längsten Trips waren 4 Monate. Da haben wir 4 Monate Zeit gehabt in den Ländern, das war so Iran, Georgien, Türkei, um uns da richtig zu positionieren, das Wetter ein bisschen zu studieren. Wenn man einmal dann am falschen Platz ist, dann hat man noch mehr Zeit. Ja, einfach so mit dem Flow zu gehen, wenn es irgendwie dann mal vom Wetter her nicht passt, dann waren wir meistens in irgendwelchen Dörfern oder haben irgendwelche spannenden Leute kennengelernt oder irgendwas Kulturelles angeschaut oder irgendwo ganz woanders in dem Land hingefahren und so ein bisschen das frei zu sein und die Berge auszusuchen. Da ist einer der vielen, vielen Gründe. Ich habe immer schon gern gereist, voll, und habe das immer auf den Sommer dann belassen. Okay, im Winter ist mein Skibusiness und im Sommer gehe ich reisen. Aber dann habe ich irgendwann gesehen, dass ich das verbinden kann und dass es Leute auch taugt, weil so diese Skiponos werden ja extrem viel produziert, ist ja voll cool. Aber es ist dann schon so ein Markt oder Interesse aufgegangen von Leuten, die einfach gern da drüber hinausgehen und andere Sachen sehen wollen. Und das hat mir voll getaugt. Trotzdem die geilsten Lines zu suchen und da gescheit Gas geben, aber nebenher einfach ein bisschen was vom Land zeigen und ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, ja.
Ja, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Woher kam diese Affinität zu so ein bisschen den östlichen Ländern, auch Balkanstaaten und so weiter? Weil man könnte sonst auch sagen, ja gut, klar, machst halt auch Alaska, Rockies, vielleicht Patagonien, weiß nicht, aber du warst ja schon echt sau viel da auch in den Regionen unterwegs.
Zu der Zeit dann. Davor, ich war eben schon ein, zwei Mal in Südamerika, in Patagonien, dann einige Mal in Alaska mit Legs of Steel und einmal auch mit White Room.
Klassisch Heli-Filmen und so.
Das war klassisch Heli-Filmen, ja. Ja. Hätte immer gerne mal ein Hiking-Projekt gemacht im Nationalpark, aber es ist dann immer auf Heli rausgelaufen. Voll geil, hat man getaugt, aber Norwegen war ja viel. Also ich war am Anfang recht viel im Westen und ja, dann war dann einfach so viel los. Ich meine, Haines war immer schon bekannt, aber meistens, wenn, oder sogar in der Schweiz, Frankreich, sind immer so viel andere Produktionen oder einfach Shredder und man kennt da schon viel. Ich glaube, in Europa ist fast jede Line irgendwo eingetragen, weil in Chamonix gibt es überall Routen. Und im Osten war das halt noch so unbekannt und ich bin immer gern schon in den Osten gereist irgendwie. Also wenn ich die Wahl gehabt habe zwischen West und Ost, bin ich immer in Osten, weil irgendwie die westliche, sicher wenn jetzt nach Amerika fliegst oder nach Neuseeland, Landschaft und alles, mega geil. Aber die Kultur ist jetzt nicht so viel anders von unserer. Bisschen natürlich, aber
nicht so dieser ganz krasse Kontrast.
Genau. Und was es ganz genau ist, manchmal habe ich gedacht, vielleicht war eins meiner früheren Leben irgendwo da im Osten jetzt echt so richtig so intuitiv da immer hingezogen. Schon ein Grund war, dass wenig Leute gemacht haben. Das hat mir schon immer getaugt, irgendwas zu machen, was wenig Leute und nur jemand. Wir waren oft in irgendwelchen Gebirgen, wo einfach nur nie jemand mit Ski gefahren ist. Und dann ist es natürlich schwierig mit dem Schnee und so weiter, aber das hat mich schon extrem fasziniert. Und die Leute leben auch ganz anders. Die sind teilweise ärmer. Im Iran zum Beispiel, die freundlichen Leute, die in meinem Leben getroffen habe, waren im Iran durch die Bank, egal Nord, Süd, Ost, West, du warst immer eingeladen. Sie sind immer interessiert, wie es bei dir zu Hause ist, weil sie nicht so leicht rauskommen und zeigen dir so ihre Welt. Und das hat mir im Winter schon getaugt und im Sommer oft noch mehr, wo ich einfach mit dem Rucksack gereist bin, teilweise alleine. Das habe ich dann irgendwann mal angefangen, weil ich immer in Gruppen gereist bin. Das ist eine große Überwindung, mal allein zu reisen. Also hat mir voll getaugt, mir einfach treiben zu lassen von den Locals, die mir ihre Welt zeigen zu lassen. Dann habe ich da mal das Musikinstrument gelernt und irgendwie, ja, hat es meinen Horizont einfach sehr erweitert, neben den ganzen Action-Sportarten, die ich dann doch gemacht habe mit Skifahren, Paragliden und so weiter.
Ja, jetzt müssen wir über das ganze Iran-Jahr und das Projekt, was dahinter steht, wirklich mal reden. Du warst ein komplettes Jahr dort?
Ja, durch Covid dann eben nur 9 Monate
kürzer. Oder so. Okay. Genau. Aber eigentlich fast.
Fast.
Und dabei ist ja ein Film entstanden, A Foreign Native. Der Titel sagt ja eigentlich schon super viel. Magst du ganz kurz davor trotzdem nochmal erklären, wie, ich nenne es trotzdem mal so deine Crew, dieses Nomads-Crew eigentlich im Zuge dessen auch entstanden ist? Oder gab es das vorher eigentlich schon?
Das gab es vorher schon. Ja. Also 2015 haben wir einen Truck gebaut. 2016 haben wir einen ersten Trip gemacht. Da sind wir auch durch den Iran gefahren. Das war in Türkei, Iran, Georgien. Und ja, ist so, wir haben halt das Auto gebaut und dann hat es irgendwann geheißen, ja, irgendeinen Namen oder sowas bräuchte schon. Und dann haben wir hin und her überlegt, dann sind wir irgendwann aufs Nomads gekommen. Aber da war noch keine Idee, ob man da jemals einen Instagram-Kanal macht oder ein Logo oder so. Und dann hat sich das einfach so ergeben, die Leute, die Bock gehabt haben auf so Trips, die sind immer wieder mitgefahren und hat sich so eine Crew ergeben. Und das ist nach wie vor aus Nomads, das wechselt immer so rein, raus. Ist nicht wirklich definiert, ist einfach offen, eine Ansammlung an verrückten Leuten, die Bock auf Abenteuer haben und, ja, und fremde Kulturen und so weiter. Und eben das mit dem Jahr im Iran, da bin ich 2019 dann, glaube ich, hingefahren. Das ist daraus resultiert, dass ich eben viel schon im Osten war und einige Male schon im Iran. Und ich habe es immer so rübergebracht, so ja, ich check da alles, ich bin fast local und war schon in der Richtung so, aber so ganz viel Zeit beim Skifahren ist man dann doch immer im Schnee hinterher. Und habe ich mir gedacht, das spiele ich mal so ein bisschen vor, dass ich da so eintauche in die Kultur. Eigentlich habe ich keine 5 persischen Wörter und so richtig über Geschichte und Kultur wieder auch wieder nicht gelernt. Und dann habe ich gedacht, jetzt einmal würde ich gerne in einem Land sein und wirklich die Sprache lernen. Das wäre zuerst Russland eigentlich geworden.
Okay.
Dann bin ich aber doch irgendwie wieder zurück auf den Iran, weil er mich so fasziniert hat. Und da wollte ich einfach mal den Versuch starten, wie einheimisch kann man werden, wie iranisch kann ich werden in so kurzer Zeit. Und dann habe ich voll angefangen, die Sprache zu lernen. Das hat dann mit eben noch nie ein Instrument gespielt. Mhm. Und Musik hat mich immer schon interessiert. Dann habe ich mal da eingebildet, so Tambur zu lernen, so iranische Gitarre, so in der Richtung. Und durch das, dass ich die dann habe lernen wollen, habe ich dann Persisch gelernt, weil der Lehrer nur Persisch können hat. Meine Freundin hat gesagt, er kann ziemlich sicher Englisch. Und wo ich dann ankommen bin, fast kein Wort Englisch. Und dann wollte ich es fast schon wieder abbrechen, das Projekt. Aber dann nach 2-3 Tagen, da habe ich echt schon viel Unterricht gehabt da, mit einer Lehrerin, dann war es genau der richtige Zeitpunkt, dass ich mit ihm dann so richtig Persisch lerne. Und da habe ich mir gedacht, cool, das kann echt funktionieren. Jetzt kann ich da so richtig eintauchen.
Krass. Also eine saukomplexe Sprache. Also es dauert auch bestimmt echt eine Zeit lang.
Gar nicht mal so. Es ist leichter, als man sich denkt. Also es ist ja fast das arabische Alphabet. Es sind 3-4 Buchstaben unterschiedlich. Und die Grammatik ist relativ einfach. Es gibt keine Artikel, kein männlich, kein weiblich. Also ist jetzt nicht so schwierig. Mhm. Natürlich ist Alphabet verwirrt. Man liest von rechts nach links. Und ein paar Aussprachen sind recht schwierig. Aber es habe ich da nicht so schwer gefunden. Aber jetzt schaue ich mal Arabisch gerade ein bisschen an, weil ich viel in arabischsprachigen Ländern war in letzter Zeit. Und es ist viel schwieriger mit Grammatik und so weiter. Man muss die ganzen Wörter konjugieren, all die ganzen. Also natürlich, jede Sprache ist schwierig zum Lernen, aber Persisch gehört nicht zu einem der schwereren.
Aber versteht man Arabisch dann schon ein bisschen oder ist es wirklich zu weit weg?
Nein, schon sehr weit weg. Okay. Sie haben schon einige ähnliche Wörter und die Schrift ist fast gleich. Also ihr habt schon große Vorteile, aber es sind schon komplett zwei verschiedene Sprachen. Sie haben sich einfach kulturell so ein bisschen vermischt. Was aber funktioniert, ist in Afghanistan und in Tadschikistan kann man Persisch sprechen. Das heißt in Tadschikistan Tadschik und in Afghanistan Dari. Das sind verschiedene Dialekte, aber das ist eigentlich alles eine Sprache. Ich habe davor auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, das wird nur im Iran gesprochen. Und jetzt in der Türkei bin ich auch viel, da kann ich ein bisschen reden. Es ist auch sehr mit dem Persischen verwachsen. Also es ist irgendwie ganz spannend, dass du ausgerechnet die Sprache dann da ausgesucht hast.
Aber wie lange hat es dann gedauert, bis wirklich mal dich so einigermaßen mit den Locals hast verständigen können?
Nach 6 Monaten war ich relativ fließend, sodass ich über fast alles habe reden können. Nach den ersten 3 Monaten habe ich mich so halbwegs verständigen können. Also so das Wichtigste am Bazaar oder wenn jemand trifft, zu sagen, was ich mache. Aber es war halt nebenbei ja richtig viel Filmerei, Dokus mäßig und Skifilmen haben wir schon angefangen. Ich wollte eigentlich die Sprache in 3 Monaten lernen, weil ich so ein Buch gelesen habe, Fluent in 3 Months. Und der claimt eben, dass man jede Sprache in 3 Monaten lernen kann, auch schwierige. Aber durch das, dass ich ja einige andere Missions gehabt habe, hat es dann 6 Monate gedauert, aber es war dann recht happy, ja.
Was würdest du sagen, wie viel macht die Sprache in diesem gesamten Integrationsprozess aus? Also wenn du jetzt sagst, ich will mich zu 100% als Local da integrieren, wie viel davon ist die Sprache?
Ja, wahrscheinlich 70%.
Schon, oder?
Ja, vor allem im Iran. Du findest immer englischsprachige Leute, aber die sind auch irgendwie wieder, jetzt nicht negativ gemeint, aber irgendwie beeinflusst vom Westen und jetzt so richtig so ein Hirten in der Pampa oder irgendein Beduinen in der Wüste, wenn du da dann einfach reden kannst, das hat man schon riesen Welten aufgemacht oder am Bazaar, das ist ja richtig krass. Im Iran hast du ja überall Sprachlehrer an jeder Ecke, weil sie so fasziniert sind. Wenn ich habe neben so einem Bazaar gewohnt und dann habe ich halt auf Farsi gesagt, wie viel von was und wie viel Gramm und das Gemüse und das. Da hat sich voll oft so eine Traube um mich umgebildet, wo sie dann hinten so nuscheln. Oh, da spricht der Persisch und wo glaubst du, ist der Herr? Ah, das ist sicher aus Amerika. Nein. Ich glaube eher Schweden.
Ja.
Oder ein Bus, wenn ich einfach so fahre, da reden die Leute oft, weil es ist einfach selten, dass sie Ausländer sehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja für die wirklich mindblowing. Jetzt fällst du allein wahrscheinlich optisch schon auf.
Ja,
und dann
sprichst
du aber halt ihre Sprache. Ja. Dann ist es ja wirklich erstmal so richtig, boah, krass.
Voll krass. Und für sie ist schon krass, wenn du überhaupt im Land bist. Also jeder Ausländer wird extrem freundlich empfangen im Iran, weil sie sich denken, ah krass, dass der in mein abgefucktes Land, also sie lieben ihr Land, aber die Politik und so ist halt echt schwierig. Und dann ist das schon ein Riesen-Step, wo sie denken, wow, cool, der ist echt, das ist jetzt ein bisschen Iran und dann wollen sie halt mit dir reden und ein bisschen was hören. Aber wenn dann einer Persisch spricht, dann wissen sie halt, du beschäftigst dich wirklich mit ihrer Kultur, mit ihrem Land und das hat schon einige Türen aufgemacht, ja. Also war ich schon mega happy. Seitdem, ich habe einige Sprachen angefangen, zum Beispiel, wo ich damals in Indien war, kurz vor meinem Unfall habe ich Albanisch und Türkisch gelernt, weil ich da sehr viel war, dann war der Unfall, dann habe ich das wieder hingelegt und jetzt habe ich ein bisschen mit Sanskrit und Arabisch angefangen. Also seit dem Persischen habe ich nichts mehr so richtig durchgezogen, aber ich habe gesehen, wie viel Benefit das bringt und werde mir jetzt da, glaube ich, wieder ein bisschen dran machen. Ich habe schon Bock, nur 2-3 Sprachen zu lernen. Ich bin jetzt kein Sprachentalent, gar nicht. Aber es gibt so ein paar Tipps und Tricks, wie man es einfach schneller lernt und der Output, der Benefit ist schon gewaltiger.
Ja, letzte Frage zum Sprachenthema, einfach weil ich es echt sau spannend finde. Hast du das Gefühl, du bringst, umso mehr Sprachen du angehst, eher mal was durcheinander oder hilft es dir dann doch, weil halt hier und da Sachen schon verwandt sind?
Beides. Kommt darauf an, welche Sprachen. Jetzt mit dem Türkischen habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht, weil halt voll viele Wörter persisch sein und dann probiere ich aber ein paar andere Wörter, die nicht persisch sein und dann vergesse ich so ein bisschen, was ist. Aber weiß nicht, mit Italienisch und Spanisch sagen die Leute immer, dass das voll passiert. So krass hätte ich es jetzt bis jetzt noch nicht wahrgenommen. Mhm. Ja.
Kurze Werbung.
Die Firma Deuter hat eine lange Historie und ist seit jeher Pionier im Bereich Rucksäcke und Schlafsäcke. Das Besondere an den Deuter-Rucksäcken, und das können wahrscheinlich viele von euch da draußen bestätigen, ist der Tragekomfort. Jeder Mensch ist individuell. Jedes Einsatzgebiet hat seine individuellen Anforderungen. Als treue Begleiter bergauf und bergab, auf dem Bike und am Kletterseil, hat Deuter insgesamt 6 unterschiedliche Rückensysteme entwickelt. Jedes davon ist auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt und so findet wirklich jeder den passenden Rucksack für sein persönliches Einsatzgebiet. Und wenn man mal seinen Lieblingsrucksack gefunden hat, naja, dann möchte man ihn auch möglichst lange behalten. Umso besser, dass die Deuter-Rucksäcke richtig langlebig sind. Sollte dann doch mal eine Reparatur anstehen, dann leistet der Deuter-Reparaturservice schnell Abhilfe. Entweder an den verschiedenen Standorten, wenn die Deuter Promise Tour unterwegs ist, oder einfach über den ganzjährig verfügbaren Deuter Inhouse Reparaturservice, wo Experten quasi jeden Rucksack wieder fit bekommen. Also, falls du noch auf der Suche nach einem neuen Begleiter für deine Abenteuer bist, schau mal vorbei im Deuter Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Frage zu warum Iran. Hast du dir vorher irgendwie auch Gedanken gemacht, so dass das irgendwie negative Konsequenzen haben könnte? Gar nicht jetzt mal irgendwie wegen den offensichtlichen Gründen wie Sicherheit für dich und so weiter, sondern allein auch so, hey, ich bin irgendwie Athlet für größere Marken, ich habe eine gewisse Strahlkraft, auch Social Media technisch und so weiter. Und jetzt ist ja der Iran dann trotzdem halt ein Land, wo es hier und da vielleicht auch mal einfach ja ein bisschen schwieriger werden kann. Ich habe vor 2-3 Monaten mit der Nazim Eshki meine Podcast-Folge aufgenommen, die Profikletterin aus dem Iran, die da sich wahnsinnig einsetzt für Menschen- und Frauenrechte und die steht ihrem Land ja richtig, richtig kritisch gegenüber. Mhm. Waren das vorher Gedanken bei dir, dass du irgendwie sagst, boah, ist das eine Gefahr, dass ich da irgendwie ein komisches Signal sende, wenn ich jetzt dann sage, ich will genau dahin und mich halt voll integrieren und ein Jahr dort sein? Und dann auf eine Art und Weise dieses Land ja auch irgendwie supporten und darstellen und zeigen? Oder ist es eher halt genau in die andere Richtung?
Ja, bei mir war es so, dass ich eigentlich das Menschliche zeigen wollte. Meistens. Also ich verfolge Politik, ja, halt nicht extrem viel davon. Aber es war schon ein bisschen schwierig als Ausländer oder auch als Einheimischer natürlich, wenn man irgendwie politisch aktiv wird. Also die Doku hätte ich voll gerne nur spurkritischer gemacht. Auf jeden Fall hätte ich das nur gern mehr geteilt. Aber das war mir dann schon wirklich zu heiß, weil die sperren die halt schnell mal ein, fühlen nix und wieder nix und warten dann, bis sie irgendwie einen Austausch haben können mit Österreich oder anderen europäischen Ländern. Daher habe ich schon ein bisschen Angst gehabt und da habe ich mich schon drauf einlassen, bevor ich rüber bin, dass ich da vielleicht einfach ein bisschen underground sein muss, weil wir eigentlich auch keine Filmgenehmigung gehabt haben, die kriegst du ja kaum. Da hättest du 3 so Sittenwächter mit dir mit die ganze Zeit, das wäre unmöglich gewesen. Deswegen haben wir schon so ein bisschen inkognito gefilmt und dann noch aus dem Fenster lehnen. Ich wollte einmal zu so einem Protest gehen, da haben sie gerade das ukrainische Flugzeug abgeschossen und zwar irgendwie krass da im Land zu sein, aber nicht irgendwie Teil davon zu sein. Und dann haben meine Freundin einfach gesagt, ob es mir komplett fehlt. Also keine 5 Minuten werde ich auf dem Protest sein, weil mich sofort die Polizei einsackeln will, weil die nur schauen, welche Ausländer irgendwo aufkreuzen. Zum Beispiel haben sie einen Botschafter von England in der Nacht eingesperrt und natürlich okay. Am nächsten Tag wieder rauslassen, weil sie ihm halt vorgeworfen haben, dass er da aktiv war beim Protest. Also das ist schon schwieriger. Hätte ich immer gern wieder mal gemacht in Ländern, aber dann denke ich mal, wer bin ich, dass sie da irgendwie was zum Sagen habe, was politisch korrekt ist, was inkorrekt ist. Und da habe ich mich einfach immer auf die guten Dinge fokussiert und Leute auch zur Sprache kommen lassen. Und ein paar Themen, die Schiele zum Beispiel im Film, das erzählt schon ein bisschen, wie es ist im Iran aufzuwachsen. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist konstruktiver, wie jetzt da krass politisch zu werden. Mhm. Und ein Risiko für mich und viele andere zu sein.
Gab es dann aber irgendwie mal kritische Situationen, wo es dann so, weiß nicht, wurde mal aufgehalten, weil Kamera dabei und dann ja auch, warst du da dann mit dem Truck auch unterwegs schon?
Da war ich schon einmal viel mit dem Truck unterwegs. Kritische Situationen, ja, während Covid immer wieder, haben sie uns irgendwo rausgezogen und gesagt, dass man da eigentlich nicht fahren darf. Dann haben wir irgendeine gute Ausrede gehabt und sind auch wieder durch. Na, sonst als nächstes, was mir jetzt bewusst war, was richtig kritisch ist. Einmal, das war noch vor dem Trip, da war einmal im Iran, da war so ein Paraglide-Seite zugesperrt, seit längerem. Und dann haben sie es aber an 2 Tage, nachdem ich angekommen bin, haben sie es aufgemacht. Und dann sind wir halt drauf. Und da wir noch nicht wirklich Persisch können und schon mehr ausgelegt und gerade ready. Und dann höre ich schon, dass sie im Funk hin und her sprechen. Aber dann habe ich noch gefragt, was ist denn? Alles gut, in 2 Minuten starten wir. Und dann bin ich halt unten gelandet und kaum bin ich gelandet, haben die Polizisten geschnappt und in ein Polizeiauto gesteckt.
Okay.
Und ich habe halt gar nichts gecheckt. Und dann haben wir die Paragleiter wieder rausgeholt. Das war immer so hin und her. Dann haben wir die Polizisten von dort wieder geholt. Und irgendwann bin ich dann mit dem Reser zu seinem Auto gelaufen, alles reingeschmissen und dann abgehauen. Und das Ding war, dass halt eine Polizeiwache oder eine Art von Militär hat in Teheran die Seite geöffnet und die anderen haben sie es aber nur geschlossen gehabt. Und wo sie dann gesehen haben, dass da Paraglider waren, dann sind sie halt hingefahren. Und wo sie dann gesehen haben, dass ein Ausländer da war, haben sie mich sofort eingesteckt. Aber das war dann, selbst wenn sie mich mitgenommen hätten, hätten sie mich wieder rauslassen. Aber es war kurz schon so, habe ich gedacht, okay, so schnell kann es gehen, dass man im Polizeifahrzeug sitzt.
Ja, vor allem jetzt ist so eine Geschichte, da lacht man drüber gerne und erzählt sie. Aber ich glaube mir in dem Moment, wie du schon gesagt hast, in den Ländern weiß es ja dann trotzdem immer nicht zu 100%, was passiert dann. Und dann kann es halt vielleicht auch doch irgendwie hier und da mal schief gehen. Also
ja, ja, voll. Mein, im Iran, auch mit den offiziellen Behörden und Polizisten, die sind genauso froh, die zu sehen. Die haben immer, ich habe immer gute Zeit gehabt mit Behörden eigentlich, bis dann das losgegangen ist mit dem Truck und mit dem Zoll. Aber natürlich sind sie als richtig filigran mit Spionage. Sie unterstellen ja fast eben, dass man spioniert. Ich glaube, da habe ich den Vorteil gehabt als so öffentliche Person, dass sie wirklich sehen, okay, der ist wahrscheinlich wirklich nur für...
Ja, die hätten nicht einmal googeln müssen, oder? Und haben dann schon gesehen, okay, das ist halt ein Sportler.
Ich glaube, ja. Und ja, ich war ja, glaube ich, 7-8 Mal im Iran insgesamt und dann hätten sie mir irgendwann auch kein Visa mehr geben. Also das war, glaube ich, okay. Aber natürlich, es kann immer alles passieren. Auch wenn sie einfach gerade zu viele Gefangene in Österreich oder irgendwo haben, dann kann sein, dass die einfach irgendwelche Vorwände einsperren und die dann halt austauschen. Das mir ist nie passiert, Gott sei Dank, aber natürlich ist gefährlicher in solchen Ländern.
Lass uns von der Kulturseite mal kurz auf die Sportseite wechseln. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede beim Skifahren dort versus hier bei uns in den Alpen?
So viele Unterschiede gibt es dann auch nicht. Wir haben schon 14 Skigebiete. Okay. Eins geht auf fast 4000 Meter. Mit dem Schnee ist es ein bisschen schwierig. Da ja, ist einfach ein bisschen unrealistischer, dass man ständig Paula hat. Aber es gibt zum Beispiel im Süden so ein Epizentrum, wo es halt richtig, richtig runterlässt. Das haben wir oft probiert, aber da war immer ein bisschen zu viel Wind. Das haben wir leider nie ganz erwischt. Aber in dem Jahr, wo ich dort war, war es im Norden richtig gut. Und da kannst du durch den Dschungel fahren. Wir sind auch so riesen Rinne gefahren, wo noch nie jemand mit Ski gewesen ist. Die Skigebiete sind einfach voll interessant kulturell, weil da die Leute halt so ein bisschen aus der Stadt rauskommen. Ist leider nicht wie auch bei uns eher für reichere Leute. Aber das ist halt voll die Gaudi. Da haben die Frauen dann kein Kopftuch, kein Hijab. Und jeder hat so ein kleines Flaschel Schnaps oder was. Also es ist schon eigentlich Party. Manche gehen schon für den Sport Skifahren, manche gehen nur so zum, so wie es halt in Ischgl viel ist, einfach fürs Après-Ski. Und dann ist irgendeine Party am Abend. Das ist so ein bisschen frei dann in den Ländern. Aber man kann halt noch voll viel erkunden. Bei uns ist ja in jedem, wenn man Fatmap oder so schaut, oder überall in jedem Tal gibt es Abfahrten und Tourenberichte und so weiter. Und im Iran ist das einfach nicht. Und dann kannst du halt in irgendeiner Region, wo noch nie jemand war, und dann einfach da richtig coole Lines finden. Ich glaube, das Abenteuer ist einfach viel größer. Es geht in Österreich schon auch noch. Da gibt es viele Täler, wo ich noch nie war, aber irgendwie ist trotzdem in so einem anderen Land, wo man dann die Schneefälle ein bisschen beobachtet und dann so richtig scored, das ist schon irgendwie voll geil.
Mhm. Ja, so also ein bisschen klingt irgendwie so ein bisschen mehr noch nach Abenteuer.
Ja.
Und ich meine, in dem Film sieht man es ja auch die ganze Infrastruktur ist eine andere, auch die Lifte sind alle meistens noch irgendwie von an und dazu mal so ein bisschen.
70er, gell? Der hat der Schar noch aufgestellt damals, weil der Schar sehr begeisterter Skifahrer war. Der war zum Beispiel mit dem Opa von meinem guten Freund im Unterland Skifahren. Der war sein Skilehrer, ja, da gibt es Bilder. Davon war er viel in Frankreich und in der Schweiz. Und hat das halt nach und nach dann rübergebracht in Iran. Und wo die Revolution passiert ist, haben sie am Anfang nur die Pisten geteilt. Da waren dann links Frauen und rechts Männer. Das haben sie dann, glaube ich, nach einer Saison wieder lassen. Und die Mullahs haben immer wieder probiert, die Skigebiete zu sperren. Aber der Iran hat schon eine richtige Skikultur. Eben speziell durch den Schah, der einfach gern König von Persien, der einfach gern Skifahren war, schon irgendwie schon speziell, ja. Also es ist jetzt nicht irgendein Land, wo es halt auch Lifte gibt, sondern es hat schon Kultur sogar.
Sau cool, ja, mega. Also deswegen absolute Empfehlung, schaut euch den Film auf jeden Fall mal an. Das, was Fabi vorhin schon gemeint hat, ist einfach für mich das Coolste an dem Film, dass es not just another Ski-Movie ist, so, wo man halt krasse Actionbilder sieht, die auch Gaudi machen zum Zuschauen, aber es ist halt viel, viel mehr. Es ist, wie du schon gesagt hast, halt eine Hälfte Kultur, Hälfte Sportfilm, würde ich fast sagen.
Ja, das war mal diesmal echt wichtig, weil ich habe den Plan immer gehabt, aber am Ende waren es immer 70% Skifahren und dann bringt mal irgendeine Local Story oder so rein. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt müssen wir es echt mal nailen. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Das haben wir auch die Filmer zu verdanken. Der Moritz zum Beispiel, der ist dann alles in Heim geflogen, aber er ist mit mir nur geblieben und hat die ganzen Szenen da mit meinem Tambourmeister gefilmt, wo das war halt richtig authentisch. Das waren wirklich meine ersten persischen Gespräche und dann sind wir mit ihm in Kultur und so weiter abgeschweift und da bin ich froh, dass wir das haben aufnehmen können, weil einen Skifilm zu produzieren ist schon schwierig generell mit Conditions und Licht und Wetter und whatnot, dass der Film es schafft, auf den Gegenhang zu gehen. Jetzt ist es ein bisschen easier mit den Drohnen, aber dass man wirklich dokumentarisch authentische Szenen aufnimmt, bin ich froh, dass diesmal geklappt hat.
Ja, deswegen hier echt absolute Filmempfehlung. Und dann war ja einfach quasi die Reise deswegen kürzer, weil Corona kam, oder?
Genau.
Und dann kam aber irgendwann nochmal eine Indienreise danach. Wie kam es dazu? Also was war da eigentlich der Plan für die Reise?
Das war ein bisschen eine chaotische Saison. Da wollten wir eigentlich in der Türkei filmen.
Okay.
Und da darf ich nicht näher drauf eingehen, leider. Aber da ist so ein politischer Fauxpas passiert, wo dann Zeuge in den Medien war und so weiter. Und jedenfalls haben wir nicht mehr in der Türkei filmen dürfen. Sind dann wieder zurück im Balkan, was eigentlich der ursprüngliche Plan war. Wir sind nur in die Türkei, weil da halt der Rekordwinter war. Dann haben wir da halt irgendwie raus müssen. Und dann war es im Balkan immer noch nicht gut. Und ich habe schon mal im Himalaya so ein Gebiet erkundet und habe mich gewundert, dass da war einmal Warren Miller vor 20 Jahren oder so, aber seitdem ist da nichts mehr passiert. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt last minute, organisieren wir schnell das in Indien. Da steht ein Heli dort. Der hätte uns droppen können für ein Camp und dann vielleicht noch einmal abholen und zu einem anderen Camp, weil wir wollten es wirklich mit eigener Kraft hiken. Und da war es dann mega stressig mit dem Visa. Und ich glaube, die Hälfte der Crew hat keins gekriegt und die Hälfte schon. Und ich war einer davon, der es gekriegt hat. Dann weiß gar nicht, was man die Saison gemacht hat. Jedenfalls sagen wir nicht nach Indien, aber ich habe dann nur mein Visa gehabt. Und ich bin immer schon mehr in das Yoga reingerutscht, bin da in Innsbruck recht viel in der Yogaschala gegangen und wollte ein bisschen tiefer drauf ein oder das besser lernen. Und habe gedacht, okay, jetzt habe ich Indien-Visa, warum nicht? Einen Monat Yoga und dann 2 Monate Trekken. Und dann nach 10 Tagen im Yogakurs habe ich schon gedacht, wow, also es war richtig zart, richtig, richtig krass, aber es war genau das, was ich wollte. Ein authentischer Lehrer, der mir das Hatha-Yoga näher bringt. Und habe ich sofort entschieden, okay, gehe gerade 1 Monat Trekken und komme dann als 2. Monat wieder zurück. Genau.
Ganz kurzer Einschub. Hatha-Yoga ist eine spezielle Form. Magst du es kurz mal für diejenigen, die das nicht kennen, beschreiben, was da dran speziell ist?
In Hatha-Yoga haltet man die Posen extrem lange und schaut, dass man beim Atem bleibt. Also eigentlich die Asanas sind genauso wie Meditation. Und schaut immer, dass man im Moment ist, immer, dass man beim Atem bleibt. Sobald du anfängst, schneller atmen, kommt da wieder normal, easy breathing. Und er haltet die ganze Zeit im Fokus und das stärkt schon Geist und Muskelkraft, aber vor allem das Nervensystem. Also da war immer schon, vor meinem Unfall war immer schon die Rede vom Nervensystem, dass ja, Muskeln sind wichtig, aber die Nerven leiten die Bewegung über elektrische Signale und wenn das Nervensystem, die Nerven nicht stark genug sind, dann kann der Muskel halt auch nicht, weil manche sind ein paar Leute, die waren voll trainiert und die hat dann immer so ein bisschen ausgelacht, so ja, was nutzen jetzt die ganzen Muskeln, du kannst nicht mal 25 Sekunden im Plank bleiben. Also, und das hat mich ziemlich fasziniert. Es gibt 100.000 Yoga-Richtungen, aber da habe ich eigentlich gleich meins gefunden. Mhm.
Wie viele Sessions hast du denn da so am Tag?
Es geht 4 Stunden lang von 6 bis 10 und that's it. War mir am Anfang, habe ich gedacht, ein bisschen wenig, aber ich war dann die erste Woche war richtig fertig. Also schon 2-3 Stunden Asanas hinten raus, ist dann nur Meditation und so ein bisschen Mantras. Aber das war dann völlig ausreichend. Weil wo sie mir den Plan geschickt haben bei Mail, habe ich gesagt, ja, irgendwie hätte ich schon was gesucht, was irgendwie dann am Nachmittag und so weiter auch noch Kurs hat. Und dann kam nur ein Satz zurück, trust us, it will be sufficient. Und sie haben recht gehabt, ja.
Ja, das ist immer das Schöne, wenn man dann doch irgendwie halt als auch Sportler auf einem gewissen Niveau gell, irgendwas Neues ausprobiert und man unterschätzt es erstmal und dann kriegt man da wieder mal so eine sehr, sehr, ja, eine Erfahrung, die einen wieder sehr auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Gell.
Oh ja, viel länger hätte er nicht gepackt und er hat gesagt, ich bin einer der steifsten Students, der je gesehen hat. Ich sage, ja wie, das gibt's jetzt nicht. Du hast so viele Schüler schon gehabt. Ja, vor 5-6 Jahren war, glaube ich, mal einer. Da habe ich gedacht, okay, das. Weil ich war immer schon mega unbeweglich. Ich bin mit den Zehen mit den Fingerspitzen nicht mal auf den Boden komme und halt immer Skifahren, wenig dehnen danach. Und das war vielleicht auch ein Grund. Also eins war natürlich mein Kopf, dass ich mir gedacht habe, krass, immer das so die Gedanken, dass ich das nicht unter Kontrolle bringe. Und dann habe ich gemerkt, Yoga könnte was sein, aber wollte eben noch tiefer drauf eingehen. Ja.
Und dann war im Juli irgendwann mal nicht so ein wahnsinnig guter Tag, 2022. Ich will ehrlicherweise auf den Tag und was alles passiert ist, gar nicht so lange rumreiten, weil es ist halt einfach passiert. Es ist, wie es ist. Magst du trotzdem nur einfach in ein, zwei Sätzen kurz zusammenfassen, was passiert ist, einfach damit alle, die zuhören, wirklich auch den Kontext haben, über was wir jetzt dann danach noch reden?
Ja, ich war, ich glaube, über 10 Jahre schon begeisterter Paraglider und jetzt mit dem neuen Equipment, mit den Single Skins ist so leicht, dass man es einfach mitnehmen kann. Und mir entschieden, auf die Trekking-Reise durch den Himalaya Paraglider mitzunehmen und ab und zu fliegen zu gehen. Das hat immer ganz gut geklappt. Und der eine Tag, ich weiß nicht, es war Sonntag, mega schönes Wetter, kein Wind, alles perfekt. Wir wollten an dem Tag nur weitergehen. Dann war ich so ganz leicht in einer Hektik, aber nicht möglich, Zeit lassen, alles auszulegen. Und dann bin ich gestartet und dann hat sofort der Schirm angefangen zu klappen. Links. Und ich habe gesehen, dass die Leinen getwistet waren. Mhm. Und wollte eigentlich nur an so einem Kloster vorbeifliegen, habe mir nur einen Landeplatz angeschaut, bin dann nur so weit hoch, dass ich dann da drüber komme. So alles eigentlich auf den einen Flug geplant. Und wo dann was schiefgegangen ist, habe ich keinen Plan B, Plan C gehabt. Ich hätte das Tal drüben rausfliegen müssen. Und Bruchlandungen haben auch irgendwie schwierig ausgeschaut, weil da so Blöcke waren. Und dann habe ich gedacht, ja, ich versuche das jetzt aufzumachen. Habe 2-3 Mal gezogen und dann ist es nochmal geklappt. Und irgendwann hat das sich komplett angeklappt. Und war zu niedrig für den Rettungsschirm und dann bin ich halt einfach aufgeklatscht aus so 30 Meter Höhe.
Okay. Ungefähr.
Genau. Voll komisch, weil ich habe schon so wilde Jahre gehabt mit dem Speedglider und wo mir echt alles wurscht war, wenn es mir da irgendwie gröber zerlegt hat, hätte ich gedacht, ja, alles selber schuld. Aber an dem Tag war es, glaube ich, einfach so eine Anhäufung an Möglichkeiten oder irgendwie, dass sich halt da was aufstaut, weil irgendwie habe ich schon... Mir ist Leben schon immer wichtiger geworden beim Skifahren und also ich habe schon so Draufgängerjahre gehabt, voll 100%, das würde ich nie bestreiten, aber die letzten Jahre gerade haben wir schon gedacht, eben gerade mit der Kultur und mit Sprachen lernen und andere Sachen machen. Skifahren und Extremsport war, ich habe es geliebt, aber es war nicht mehr so mein Main-Fokus. Und auch dort im Himalaya wollte ich einfach gemütlich paragliden gehen. Und schon irgendwie komisch, dass es dann ausgerechnet bei so einem Flug passiert, wo ich alles genau gecheckt habe. Ein Flug weder andere, voll gute Bedingungen. Verstehe noch nicht ganz, aber ich glaube für irgendwas... war es gut und ja, dann einen kompletten Querschnitt gehabt, recht schwierig mit dem Abtransport.
Ich wollte gerade sagen, die Rettungsmission war ziemlich langwierig, oder?
Ja, voll. Es ist dann ganz nach 4 Stunden ein Heli gekommen, das war ich auch nicht sicher. Da war keine Straße, da hätte man irgendwie, glaube ich, 10 Stunden oder 6-7 Stunden raus müssen auf irgendwie so Mullis oder keine Ahnung, wie es dann. So war ich echt froh, dass ein Helikopter gekommen ist. Dann war ich wieder wegen Corona stuck 3 Tage in dem Krankenhaus, weil ich angeblich einen positiven Corona-Test gehabt habe, aber überhaupt keine Symptome und nichts gespürt. Und zu der Zeit in Indien hat man ihn erst nach 7 Tagen wiederholen können. Und dann war ich in irgendeinem Bezirkskrankenhaus in Leh auf 4000 Meter, wo keine Chance auf OP war. Die haben halt CT gemacht, ich wusste, ich habe Rückenmarksverletzung. Und eigentlich sollte man es innerhalb von 24 Stunden operieren. Und dann hat es aber 3 Tage gedauert, bis ich mich dann irgendwann mit so einer Militärmaschine nach Delhi geflogen haben.
Nur wegen dem Corona-Test?
Nur wegen dem Corona-Test. Ja, das war echt zum... Aber ich bin echt cool geblieben, habe gedacht, das wurde deshalb gleich einige Praktiken da vom Yoga angewendet und glaube, das hat es echt nochmal verbessert, dass ich da nicht voll in Panik geraten bin und natürlich war es scheiße, aber ich dachte, jetzt müssen wir das Beste draus machen, halbwegs ruhig bleiben und dann bin ich aber zu einem mega guten Arzt, so richtige Rückenmarks-Koryphäe in Delhi kommen zum Dr. Chabra, den ich jetzt eben gerade besucht habe letzte Woche.
Was du eingangs erzählt hast, ja. Ne?
Und da war ich dann in besten Händen. Der hat mir dann auf eine recht ungewöhnliche Methode operiert. Okay. Und zwar hat er nur hinten aufgeschnitten. Dann wird er das ganze Fleisch und alles auseinandergerissen, dass sie rund um die Wirbelsäule operieren können. Also er hat dann von hinten auf die Vorderseite von der Wirbelsäule müssen, um das Knochenmark, um den kaputten Wirbel rauszuholen. Dann haben sie so Roboterarme und irgendwie Technologie. Und haben dann so einen Carbon-Cage eingesetzt als Platzhalter. Und in Europa, die meisten Ärzte, oder mit allen, denen ich geredet habe, hätten sie von der Seite auch nochmal aufgemacht. Da wird dann der Brustkorb auseinandergenommen. Ein Lungenflügel ist nicht beatmet während der Narkose. Und dann tun sie da von der Seite auch nochmal so ein Metall rein. Aber das wollte er eben nicht, weil ich Sportler bin. Er wollte mich direkt danach in der Rehabilitation sehen und dann so nah an der Lunge vorbei. Das ist einfach so ein invasiver Eingriff, dass man dann viel mehr Pause braucht danach. Deswegen hat er sich für den anderen entschieden. Also da war ich dann echt in besten Händen. Der hat am nächsten Tag, ich bin aufgewacht. Ich weiß nicht, ob es der nächste oder der übernächste Tag war, der mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, aufs Laufband zu gehen. Und ich war ein Wrack.
Nach der OP direkt?
Nach der OP, ja. Ich habe keine Chance gehabt, mich nur aufzurichten. Also ich habe immer zwei Pfleger gebraucht, um nur aufzusitzen, um vom Bett in den Rollstuhl zu kommen, zum Waschen, zum Duschen. Ich habe nichts selber können. Ich dachte, wie soll ich jetzt da auf das Laufband?
Und ja, weil mir dein Körper ja, bevor du überhaupt operiert worden bist, schon 3 Tage lag, wahrscheinlich ja, komplett einfach, oder?
Ich war komplett am Sand. Es hatte voll viel Schmerzen. Also es war schon richtig, richtig krass. Und dann kommt der da rein und fragt, ob ich aufs Laufband will. Und ich habe gedacht, das ist ein Scherz zuerst. Ich sage, das hast du doch erst gestern verschraubt und ob das hält. Ja, da soll ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Das hält. Und ich habe gesagt, ja, okay, von mir aus. Und dann war ich da 12 Tage noch auf Reha. 3, 4, 5 Stunden am Tag. Ich bin da schon immer wieder mal hinsetzen müssen und schwarz vor Augen und war schon ein richtiger Struggle. Wenn die Schmerzmittel ausgegangen sind, habe ich wieder rauf müssen und dann danach wieder runter zum Trainieren. Aber er ist einfach so auf aggressive rehabilitation. Das ist sein Motto. Er hat, glaube ich, schon zig, zehntausende Menschen an der Wirbelsäule operiert. Also er ist wirklich weltweit ein Koryphäe und hat die verschiedenen Rehas beobachtet und hat da die ganzen neuen Geräte und so weiter am Schirm. Aber er sagt, das, was am besten und am effektivsten hilft, ist einfach aggressive rehabilitation. Nicht zu viel tun, das kann dann natürlich auch passieren, aber einfach von Tag 1 an bewegen und so viel Energie und halt Bewegung runtersenden wie möglich zu den ganzen Muskeln, die dann nicht mehr funktionieren und einfach eben die Treadmill oder das Laufband sollte halt wieder die alten Erinnerungen wecken, wie ich halt gegangen bin. Und all das war auf jeden Fall wichtig. Und wo ich dann heimgekommen bin, da ist eher so die Auffassung, ja, die ersten 6 Wochen mal liegen, dass ich das Rückenmark erholt. Das sind einfach 2 Lager. Eins sagt, es braucht Entspannung und viel Ruhe, dass sich die Nerven erholen. Und er ist in dem Lager, das halt sagt, sofort ab Tag 1 voll bewegen, sonst kriegst du es nicht zurück. Und dann bin ich jetzt am Ende, obwohl es alles ziemlich schwierig war, froh, dass in Indien passiert ist, weil er mein Mindset gleich. Also eins hat der Yoga-Kurs gemacht, damit von dem habe ich voll viel mitnehmen können. Ich habe nicht gedacht, dass ich so früh schon alles anwenden muss. Und das eine war eben der Arzt, der dann mir weiterhin, wir waren immer auf WhatsApp in Kontakt, der war der Leiter von der Klinik, habe immer so, hey, my friend Fabi, how are you doing? Und habe ich gesagt, ja, irgendwie passiert da daheim gerade nichts, die wollen mich liegen lassen. Und ich glaube, sie haben es irgendwie doch recht, oder soll ich da mal nachgeben? Und dann kam nur ein Satz zurück. Aggressive rehabilitation leads to recovery. Full stop.
Geil, okay.
Und so hat er geschaut, dass ich in Europa zu den Therapien kommen, dass ich nicht in der Klinik liege. Mhm. Und genau, es hat dann den Weg bereitet für die Recovery.
Ja, und offensichtlich hat es ja doch irgendwie gefruchtet, oder? Also ich meine, jetzt ist es ein bisschen mehr als 2 Jahre her. Und ehrlicherweise, ich war gespannt, auch wie es heute zu mir kommst. Bist du im Auto vorgefahren, wir sind irgendwie 2 Stockwerke die Treppe hoch. Also schon völlig verrückt, wenn man überlegt, was da passiert ist. Vor allem auch noch mit den Bedingungen. 3 Tage dann da rumliegen, dann in einem Militärflugzeug da irgendwo hingeflogen werden. Ich habe irgendwo auch Bilder, glaube ich, gesehen, entweder bei dir auf den Socials oder im Snowmads-Blog. Da in dieser Ladeklappe da hinten drin. Es ist komplett wild. Und heute sitzt in dem Zustand da. Also ich glaube, wenn man da nicht sagen kann, es scheint funktioniert zu haben, dann weiß ich auch nicht, oder?
Ja, ja, voll. Also das habe ich sicher dem zu verdanken. Sicher ein Ding war, dass ich eh schon Sportler war und ich bin es gewohnt zum Trainieren, aber das eine, dieses Mindset haben und wirklich jeden Tag was tun und nicht die Hoffnung verlieren, weil es hat überhaupt nicht gut ausgeschaut. Also er war halt durch das, er hat mich ein bisschen durchschaut und gesehen, der Arzt in Indien, der Dr. Chhabra, dass ich ja Gas geben werde. Aber viele andere bei den Kontrollen haben halt zu fragen, was glaubt sie, ist ja, puh, very doubtful that you will be walking again. Und es war eigentlich ein kompletter Querschnitt. Also es war nie das ganze Rückenmark getrennt, aber von den Tests, die sie machen, war es ein kompletter Querschnitt am Anfang. Das ist Asia A. Es gibt Asia A bis D. Jetzt mittlerweile bin ich C, aber am Anfang war es komplett. Und hat sich auch niemand gewundert, wenn es einfach so geblieben wäre oder mich nur ganz leicht vielleicht ein bisschen besser hätte aufrichten können und so weiter. Viele haben gesagt, ja, vielleicht schaffst du mal aus dem Schrank oben was rauszuholen, dass du kurz mal vom Rollstuhl aufstehst. Also es waren schon großteils solche Stimmen, habe ich mir teilweise fast rausbringen lassen, aber dann habe ich mir immer gedacht, keine Ahnung, ich muss jetzt selber schauen. Und nur weil es bei anderen nicht klappt oder dass bei anderen so und so ist, dass ich so komplexes Rückenmark, ich probiere jetzt einfach alles Mögliche und schaue, dass ich wieder halbwegs auf die Beine komme. Und jetzt, natürlich hätte ich mich vor damals gefragt, dann hätte ich sicher gesagt, ja, nach 2 Jahren will ich gehen ohne Krücken. So weit bin ich noch nicht. Also ich war dann schon teilweise zu optimistisch. Aber ich lebe jetzt wieder mein Leben. Ich kann wandern gehen. Ich war jetzt eben gerade in Indien. Und jetzt
auf dem Ski war es auch schon wieder,
auf
oder?
Auf Roadtrip, Ski und Snowboard habe ich auch schon probiert. Also mein Leben ist gerade um nichts schlechter wie damals. Es ist anders, es ist ein bisschen ruhiger. Aber ich bin mindestens die gleiche Happiness.
Würdest du sagen, es war eine größere Challenge für den Körper oder für den Kopf? Bisher.
Ja, der Körper hat schon auch richtig mitgelitten, dass er da mit dem Trainingsprogramm und so mithalten kann, aber generell ist mehr der Kopf. Ich habe einfach schon recht viel Vorarbeit geleistet im Kopf, weil mich das immer schon interessiert hat. Ich dachte, krass, ich bin Profi-Skifahrer, ich kann alles machen, ich habe eigentlich ein Traumleben, jeder will mein Leben haben, aber trotzdem bin ich irgendwie noch nicht ganz happy oder irgendwas fehlt noch und meine Gedanken habe ich nicht unter Kontrolle. Das habe ich 2018 schon angefangen, so ein bisschen Meditation und so weiter. Also das hat mir auf jeden Fall schon geholfen, aber trotz allem war es schon trotzdem schwierig, in der Früh aufzuwachen. Und dann, ja, okay, jetzt wieder ein Tag Reha und jetzt mache ich das und dann nur Wassertraining und dann gehe ich noch ein bisschen zu Fuß. Und weil es ist schon oft so hoffnungslos, wenn einfach nichts weitergeht oder mal länger nichts weitergeht und ich dann wieder umfall und kaum in den Rollstuhl komme. Und so, es war schon viel Potenzial, um irgendwie depressiv zu werden, aber mit dem Kopf habe ich es dann immer geschafft, einfach dran zu bleiben. Ich habe gedacht, ja, wenn es jetzt nach 3 Jahren nicht klappt, dann kann ich immer noch nichts tun. Und dann will ich aber nicht zurückschauen und denken, ja, ich hätte mehr machen können. Das habe ich dann irgendwie immer gedacht. Ja. Aber Hauptchallenge ist für den Kopf. Aber was man bei anderen Patienten so sieht, ist meistens, wenn dann die, sicher viele tun auch voll viel, es sind voll viele Sportler, wo dann einfach irgendwann nichts mehr weitergeht. Aber viele finden sich dann irgendwann damit ab. Dann denke ich, jetzt habe ich 1,5 Jahre was getan, jetzt ist es halt so. Und viel ist, glaube ich, einfach noch nicht erforscht, weil das Querschnitt nicht heilbar ist. Mag schon in der Natur der Dinge liegen, aber ich glaube einfach viel, dass man, sie sagen zum Beispiel, nach 2 Jahren geht fast nichts mehr weiter, aber das glaube ich hauptsächlich, weil viele Leute einfach nach 2 Jahren keinen Bock mehr haben und dann auch die Kapazität nicht haben oder die Möglichkeit nicht haben, weiter zu trainieren. Und ja, da bin ich gerade recht am Exploren, eben das ganze Yoga-Thema, da geht es eben nur ums Nervensystem und die Energie durchs Rückenmark zu leiten. Viele haben immer gesagt, ja, du wirst deinen Querschnitt nicht wegmeditieren können. Vielleicht nicht wirklich, aber in einer gewissen Weise glaube ich schon, weil wenn immer das Fight-and-Flight-System aktiviert ist und man immer Angst vor der Zukunft hat und immer denkt, ah, was ist, wenn das jetzt so bleibt, und dann heilt der Körper sicher nicht schneller. Eher im Gegenteil. Ja.
Hattest du in dem Moment, wo du dann aufgeprallt bist und du hast gespürt, da ist irgendwas ganz schief, hat man in dem Moment kurz mal Gedanken von, fuck, was passiert jetzt mit meinem Leben? Oder ist da sowieso alles 1000 Eindrücke, man weiß gar nicht, was passiert und man kann gar nicht nachdenken?
Ich habe schon nachgedacht drüber. War schon im ersten Moment so, krass, wie hat das jetzt so schnell? Es war gerade der Trip of a Lifetime und jetzt innerhalb von 30 Sekunden hat sich alles komplett auf den Kopf gedreht. Ich habe schon irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist die Hüfte gebrochen und drückt auf den Nerv. Ich habe schon irgendwie gedacht, dass Querschnitt ist, aber irgendwie sowas in mir hat nur Kopf, das nicht ist. Und dann habe ich meine Hände angeschaut, eine war zwar komplett demoliert und gebrochen, aber ich habe gedacht, okay, Hände funktionieren, Kopf, Schultern, es geht alles bis zum Bauch. Worst-Case-Szenario, Rollstuhl, live, könnte man schon irgendwie...
Echt, das hast du da schon gedacht?
Das habe ich schon gedacht, ja.
Ah, oh, okay, krass.
Weil zum Beispiel wollte ich immer, ich habe schon das Instrument gelernt im Iran, Tambur. Und wir waren mal kurz in so einem Dorf, wo alle nur Tambur spielen. Das hat mir voll getaugt, aber sind wir dann weitergefahren. Das wollte ich immer mehr verfolgen, aber habe ich dann nicht so. Ich kann halt immer nur meine 6-7 Lieder spielen. Und ich dachte, ja, das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. Ich kann halt das jetzt mal viel machen.
In der Situation, nicht dein Ernst.
Ja, es hat dann gedauert, bis dann irgendwann mal jemand gekommen ist. Ich bin einfach da gelegen mit voll viel Schmerz. Aber da bin ich dann auch gleich. Ich habe schon gedacht, okay, vielleicht kann ich nie wieder gehen, vielleicht kann ich nie wieder das. Und Skifahren war schon cool. So ganz schnelle Gedanken waren es. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe meine Hände. Kann nicht, dass ich sage, okay, jetzt, ich werde jetzt Tambourmeister und nächster Lebensinhalt. Aber ich dachte, das ist schon mal eins der Dinge, die relativ bald schon starten kann.
Boah, das ist so krass. Ja. Ich habe noch ein fast schon unterhaltsames Zitat eigentlich gefunden, das anscheinend irgendwie Krankenhauspersonal in Indien zu anderen Patienten gesagt hat, go to this guy, also zu dir, he can make you have hope again. Ja. So, und das beschreibt ja perfekt, wenn eigentlich das Personal, was dich betreut, zu anderen Patienten sagt, ey, schaut mal bei Fabi vorbei, weil wenn du mit dem gequatscht hast, dann geht's dir danach wieder besser, weil, also, Das ist ja total crazy.
Das ist ja echt tatsächlich auch passiert. Ja.
Dass die dann gekommen sind.
Ja, dass irgendein Inder dann reinkommen ist, mit mir gequatscht hat. Das heißt, ich habe nicht genau gewusst, warum. Aber der Dr. Chabra eben, der hat das auch. Und jetzt war er auch in der Klinik und da hat er die ganzen Patienten aufgereiht, die haben mir dann Fragen stellen können. Das ist so eins seiner Themen eben, dass viele Hoffnung verlieren und dann, wenn sie da wieder ein bisschen aufgepäppelt werden, dass dann halt Reha und so weiter oder sich auch damit abfinden, weil es ja funktioniert. Aber ich glaube, ich habe echt schon viel Vorarbeit geleistet, dass Skifahren und der weil lang war halt Sportler sein, war halt meine ID sozusagen. Das war mein Lebensinhalt, das war mein Ego. Ich bin Sportler, ich bin der irgendwie coole Sachen macht. Das war schon nimmer. Mit dem habe ich bei der World Tour schon halb abgeschlossen und dann wollte ich es beim Filmen nochmal richtig zeigen. Aber das war alles schon, ich habe schon nur geliebt und ich habe mich schon nur teilweise identifiziert, aber nimmer so wie früher. Und wenn mir der Unfall vor 8 Jahren passiert, habe ich mein Sprunggelenk gebrochen, da haben die Ärzte gesagt, jetzt 3 Monate nichts. 3 Monate Krückner. Ja, was 3 Monate? 3 Monate in den Berg gehen, 3 Monate nicht das machen. Das war für mich echt eine krasse Vorstellung. Das war für mich wie 3 Jahre. Und wenn mir das damals passiert, hätte ich sicher auch nicht die Flinte ins Korn geworfen, aber dann hätte ich echt viel an mir arbeiten müssen, dass ich irgendwie damit umgehe. Also es ist jetzt schon zu einer Zeit passiert, wo ich schon halbwegs auf einer Entwicklungsstufe war, würde ich mal sagen, wo ich besser habe damit umgehen können.
Macht irgendwie voll Sinn. Ich bin gerade nur drüber gestolpert von den Gedanken her, weil du vorhin gesagt hast, für irgendwas wird es gut gewesen sein. Es ist halt für mich jetzt hier quasi als der komplett gesunden Menschen, der hier da sitzt, im ersten Moment wahrscheinlich schwer nachvollziehbar, was man an der Sache Gutes findet. Mhm. Findest du was Gutes dran?
Ja, aber jetzt irgendwie weniger Druck. Bei mir war es immer schwierig zu sagen. Ich hätte es, glaube ich, nie lassen es Skifahren, weil es mir schon voll taugt. Aber irgendwann habe ich mir schon gedacht, es geht so extrem viel Energie und Ressourcen gehen in so Projekte rein, wo dann oft einfach nur Skifilm draus raus. Eben das so Iran und so, das ist anders. Aber was wir dann in Montenegro von Innsbruck runtergefahren sind und wieder zurück rauf und dann war es wieder ein bisschen zu warm und dann habe ich mir oft gedacht, irgendwie kann man ja auch die Ressourcen woanders reinstecken. Und wenn ich das aber anderen Leuten erzählt habe, haben sie gesagt, ich spinne jetzt komplett, du hast schon das allerbeste Leben, dann mach halt jetzt im Winter deinen Job, 3, 4, 5 Monate und dann kannst du eh alles. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich haben sie schon recht, ist jetzt Maikern auf hohem Niveau viel besser. Geht's eigentlich gar nicht. Aber was jetzt zum Beispiel positiv ist, dass ich einfach viel mehr Zeit habe, um Sprachen zu lernen, um Dinge zu verfolgen, die mir immer schon wichtig waren, aber nicht so verfolgt habe und ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt noch gemacht hat. Vielleicht eh nur 5 Jahre, vielleicht eh nur 10 Jahre, aber jetzt gibt es mal eine Möglichkeit, mich irgendwie ganz woanders hin zu entwickeln, zum Beispiel. Mhm. Eins der Dinge, ein bisschen weniger Druck gerade zu haben und mich mal auf meinen Körper und auf meinen Geist fokussieren zu können. Beim Reisen jetzt, dass Action nicht im Vordergrund steht. Ich habe jetzt nicht so ganz krasse Ziele, aber so ein paar Sachen kristallisieren sich schon raus, eben dass ich jetzt viel am Freediven bin und Yoga mache. Ich habe in beiden Disziplinen noch keine Ausbildung, aber könnte mir vorstellen, das mal weiterzugeben, zum Beispiel für Red Bull-Athleten, aber auch Querschnittpatienten oder andere Patienten, die irgendwie schwere Reha haben. Wenn ich mir jetzt mal, ich muss mir jetzt schon noch ein bisschen im Körper zurückgewinnen, dass ich wieder besser dastehe und im besten Fall freigehen kann, aber das zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen als eins von vielen Dingen. Und ich glaube, dass noch viel daherkommt jetzt in nächster Zeit. Deswegen bin ich relativ positiv. Ich habe so viel in meinem Leben mit Skifahren verbracht, die letzten 15, 20 Jahre. Ist nicht, dass ich es nicht wieder gern mache.
Ja, macht schon Sinn. Voll.
Hab voll Bock wieder. Aber es hat viele negative Aspekte. Ich kann jetzt nicht mal schnell irgendwo hinlaufen und irgendwas hintragen. Es ist natürlich mühsam, jetzt auch so eingeschränkt zu sein. Aber es hat auch viel Positives. Und jetzt fokussiere mich mal da drauf. Und ja.
Aber jetzt hast du ja eh schon die ersten Freigehversuche auch gemacht, oder? Ich meine, schön ist ja doch, dass du irgendwo auch deine Community da so ein bisschen mitnimmst auf den Socials, auch wenn direkt nach dem Unfall nicht so wahnsinnig viel passiert ist, irgendwie aus verständlichen Gründen. Aber jetzt bekommt man schon ja immer wieder regelmäßige Updates und man sieht irgendwie deinen Fortschritt. Und jetzt hast du ja letztens auch mal was gepostet, wo du ja wirklich komplett frei schon mal unterwegs warst, sogar mit Teller in der Hand.
Ja,
das sind dann wahrscheinlich so diese kleinen Erfolgserlebnisse, die einen wieder pushen, zum nächsten zu kommen, oder?
Ja, voll. Das hilft natürlich, dass es so kontinuierlich weitergeht. Der Progress ist extrem langsam, weil Nerven einfach langsam heilen. Aber es hilft extrem, dass ständig sich ein bisschen was bessert. Und jetzt, ja, die letzten 3 Monate ist extrem viel weitergegangen. Und Social Media war ja immer so ein Thema für mich. Manchmal habe ich es gehasst, manchmal habe ich es geliebt. Und jetzt ist schon schön zu sehen, dass ich so viele Nachrichten und Rückmeldungen kriege von Leuten, die viele am Querschnitt, mir folgen viele Leute. Es ist unglaublich, wie viele Querschnitte und inkomplette Querschnitte es gibt und wie viele Laufen dazukommen jedes Jahr. Aber auch Leute, die mit irgendwas ganz was anderem strugglen, die schreiben dann oft, wow, sie verfolgen meinen Account und es ist so schön zu sehen und es gibt ihnen Kraft, bei ihnen jetzt irgendwie weiterzumachen. Und finde ich irgendwie schon schön.
Das ist vielleicht eine bisschen komplexere Frage noch. Übt es auf dich eine Art Druck aus, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt aber gerade selber mal einen dunklen Tag und kann mir das aber vielleicht so gar nicht richtig erlauben, weil eigentlich bin ich doch der Optimist und der positiv Denkende und der Fortschritt macht. Und ich will jetzt niemanden, vielleicht sogar in meinem näheren Umfeld, aber dann vielleicht auch in dem großen Umfeld, sprich Social-Kanäle und so, enttäuschen, wenn ich jetzt auch mal irgendwie einen Durchhänger habe, vielleicht sogar über eine längere Zeit. Gibt's das? Also gibt's solche Gedanken? Ist das irgendwie ein Thema? Oder sagst du, hey, dieser Optimismus, der kommt so intrinsisch aus mir raus, das ist sowieso da und völlig fein, wenn es halt auch mal andere Tage gibt?
Ich habe so Tage echt sehr selten. Schon mal welche, wo ich ein bisschen weniger motiviert bin und dann mal kurz so denke, ja, was ist, wenn das dann doch alles nicht so wird, aber es bringt mir irgendwie gar nicht aus der Verfassung. Aber sollte das mal länger haben, dann würde ich es, glaube ich, auch scheren. Ja, das wäre eigentlich kein Problem, aber ich weiß nicht. Meine Freunde haben sich ja irgendwie gewundert. Die haben gedacht, dass ich das irgendwie vertusche und dann irgendwann kommt halt der große Breakdown und jetzt sind es 2 Jahre. Und da habe ich mich selber mal fragen müssen. Nicht, dass ich so einen Mechanismus in mir habe, dass ich das einfach rausschiebe und eigentlich, Dass mich schon voller Stress. Dann habe ich da mal tief reingehen müssen und bin zum Entschluss gekommen, na, ich glaube, das ist schon alles so, wie sich so anfühlt. Mhm. Und bis jetzt kam mal kein Breakdown, ja.
Wie sah dieses Tiefreingehen aus? Also musst nicht scheren, wenn du es nicht magst, aber weiß nicht, waren das auch dann in Verbindung mit den Yoga-Praktiken? Waren das irgendwie, hast du mit jemandem zusammengearbeitet, um wirklich tief in dich reingehen zu können?
Schon mit Yoga-Praktiken. Also es klingt immer so komisch. Es gibt viele Wege, es gibt Psychotherapie und so weiter. Aber einfach zu sitzen, im besten Fall im Schneidersitz mit der geraden Wirbelsäule und sich nicht bewegen, im idealsten Fall für 30 Minuten, das fällt den meisten Leuten unglaublich. Also wo ich das erste Mal da zum Yoga bin, das war der Tod, ich war so, und da darfst du ja nicht auf irgendwelche Props setzen oder auf keinen Polster oder sowas, weil das dann nicht yogisch ist. Und es war richtig krass und ich habe gedacht, ja, was bringt jetzt das da, das Sitzen? Aber es bringt unglaublich viel, weil der Mensch, der will immer reagieren. Egal was passiert im Außen, wir haben immer Reaktionen, aber einfach mal zu sein und sich nicht zu bewegen und sich dann mit seinen Gedanken auseinandersetzen zu müssen. Meditieren ist nicht, was viele denken, dass man den Gedankenstrom ausschaltet. Das geht nicht. Die Gedanken kommen und gehen, aber man kann es einfach wie ein Betrachter, wie wenn man im Kino sitzt und auf die Leinwand schaut, kann man das einfach beobachten und dann kommen immer mehr Sachen raus, wie es bei Psychotherapie oder so wahrscheinlich auch ist oder mit psychedelischen Drogen oder mit egal was, dass sich so Sachen lösen von Kindheit und so weiter. Und Meditation ist eine Art und es kommt, glaube ich, in alle Religionen und in vielen Kulturen der Welt vor. Das habe ich jetzt langsam für mich entdeckt, ja. Weil am Anfang hat es mir mal ein Freund gelernt. 2018 war das eh in Indien, wo wir mit den Motorbikes mal durchgefahren sind. Ich dachte, was, jetzt sitze ich da und die Gedanken werden immer noch mehr und das ist ein Scheiß und ich sitze doch lieber mit Augen offen, schaue auf den Wasserfall und dann war es so in and out und in and out und irgendwann habe ich halt gesehen, dass die Gedanken mehr wären, weil man dem halt mehr aufmerkt. Dann sieht man sieht, wie der Kopf, wie das Gehirn oder der Geist, der Mind funktioniert, wie es operated. Das ist, glaube ich, der größte Benefit von Meditation, weil sonst immer so im Unterbewussten oder es ist uns nicht wirklich bewusst, dass wir jetzt in einer Gedankenspirale sind und uns die vielleicht sogar über mehrere Tage begleitet und man da nicht rauskommt. Das klingt jetzt, das wäre ja der Ober-Yogi, aber ich bin voll am Anfang. Also ich bin jetzt schon gut reingetaucht, aber so langsam verstehe ich so ein paar Sachen. Ja,
es ist krass spannend. Letzte größere Frage. Stell dir vor, es gibt eine Happiness-Skala. Also 10 ist absolutes Maximum, geht nicht besser. 1 ist der absolute Tiefpunkt. Du hast vorhin mal gesagt, so vor einiger Zeit, da hattest du eigentlich so das vermeintlich perfekte Leben, bist Skiprofi, kannst eigentlich das machen, was dir Spaß macht. Aber irgendwo hat noch was gefehlt. Wo hättest du dich da auf der Skala eingeordnet? Und wo würdest du dich jetzt einordnen?
Ja, damals ging es, glaube ich, schon von 1 bis 10 Und dann, wenn es besser gelaufen ist, von 3 bis 7 oder so, oder 3 bis 9. So, ich habe jetzt nicht so die Riesenprobleme gehabt damals, aber es war schon viel, wo ich einfach habe nicht bewältigen können. Und dann war ich schon mal down einige Tage. Und jetzt bin ich eigentlich schon immer zwischen 7 und 10.
Ja?
Würde ich sagen. Ja. Na, jetzt, wenn es irgendwie stressig wird, also, aber das hat dann nichts mit meinem Unfall zu tun. Aber ein bisschen, ja, weil ich nicht mehr so flink bin und nicht mehr so agil und nicht schnell mal wohin fahren kann, was holen. Und braucht alles ein bisschen mehr Vorplanung oder jetzt einen Truck einräumen. Da, wenn es so richtig viele Termine sind und so richtig stressig ist, kann es schon einmal auf 5, 6 runtergehen. Aber ist dann eher einfach wegen dem Work Overload. Aber so, neben der Yoga-Lehrer damals von dieser intrinsischen Happiness erzählt und eben gesagt, dass vor allem wir im Westen, wir fokussieren uns so auf das Äußere, Sachen, die wir kaufen, Erlebnisse, die wir machen. Oder auch Sport, wenn man Biken geht, Skifahren geht und so weiter, ist eigentlich eine Art von Meditation. Du bist so in so einem Flow-State, in einem Fokus, wo gewisse Themen dann keine Rolle mehr spielen, wo man dann wirklich frei ist. Deswegen sagt man, jetzt muss ich am Wochenende mal unbedingt raus und ist mega. Du bist in der Natur und du bist draußen und du machst was, nur ist halt schwer aufrechtzuerhalten. Wenn man dann das Rad abstellt und wieder reinkommt, dann geht halt das wieder los. Und da halt mehr damit beschäftigen, ist man halt auf so einer Happiness-Skala, die halt immer durchgängig ist. Und dann gibt's da noch die Highs and Lows. Also natürlich, wenn ich dann wieder Skifahre oder wenn ich jetzt tauchen gehe oder so, dann ist halt normal extra. Aber das ist dann das Extra zu dem Grundwohlsein, das ich eh schon habe. Und wenn es mal ein bisschen schwieriger ist, dann ist halt von dem noch ein bisschen. Aber ich habe es geschafft, mich von äußeren Umständen loszulösen. Und das war das Problem, glaube ich, damals, dass ich von äußeren Umständen abhängig war. Und das war halt leicht zu manipulieren, weil wenn es mir irgendwann richtig schlecht gegangen ist, habe ich mir ein Flugticket nach Georgien gebucht oder in Iran damals, habe meine Freunde besucht, wir sind jeden Tag fliegen gegangen, es war jeden Tag irgendwelche Action und war es halt auch so eine Art Ablenkung. Und das habe ich dann irgendwann gecheckt, dass da nur andere Methoden geben müsste. Und Yoga ist halt die ich gefunden habe. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder Yoga machen muss für manche Beide. Man kann auch in eine Kung-Fu-Schule gehen, man kann auch zeichnen. Es gibt, glaube ich, viele.
Kung-Fu-Schule war auch so ein Ding, oder?
Ja, das war. Da habe ich mir selber versprochen, wenn mein Körper wieder fit ist, dann gehe da nochmal ein Jahr hin. Weil es waren gerade 2 Monate. Krassestes Training meines Lebens. Wir haben uns gegenseitig durch die Gegend getragen. Einmal sind wir 45 Minuten in den Nationalpark gelaufen mit der Wasserflasche in der linken Hand und die Boxhandschuhe in der rechten Hand. Haben wir uns 1,5 Stunden lang ins Gesicht geschlagen und ohne Handschuhe gegen den Baum. Conditioning hat das geheißen, dass man und Metallstangen aneinander zu schlagen. Und dann sind wir wieder zurückgelaufen und in der ersten Woche habe ich gedacht, gibt's irgendwas Dümmeres. Und da habe ich schon fast gedacht, ich muss da wieder abhauen. So das erste Mal in meinem Leben richtig Routine von 6 in der Früh bis 7 am Abend. Aber dann ab der 2. Woche hat es mir schon getaugt. Es war sehr militärisch, aber habe ich auch richtig viel lernen können. Geht es um den Mind mit Qigong und so weiter. Schon ein paar ruhige Sachen, aber viel Action. Und hat mich immer schon fasziniert. Es war nie so, dass relativ bald war es Skifahren nicht mehr das Einzige. Dann kam Paragliden und Biken und Trekken, aber dann eben auch solche Sachen. Ja. Hat mich schon immer interessiert, was man mit unserem Kopf und mit unserem Körper so anstellen kann.
Ja, es ist einfach völlig verrückt, wie das alles so ineinander spielt, weil auch das ist jedem selber überlassen, aber wenn man möchte, könnte man da schon auch einfach Sachen drin sehen, dass man sagt, das ist genau aus dem Grund passiert, dass dieser Prozess bei dir stattgefunden hat. Und eben dieses Vorbauen, wie du es vorhin genannt hast, eigentlich schon mal stattgefunden hat, bevor es diese super ungünstige Situation halt gab. So, weil das dir einfach alles schon mal geholfen hat, mit der Situation jetzt so klarzukommen, wie du es aktuell halt tust.
Ja, ja, voll. Und jetzt machen sich eben neue Türen auf. Zum Beispiel bieten wir jetzt so einen Freedive-Yoga-Kurs an.
Auf der Nomads-Seite.
Genau, über das Nomads-Travel in Ägypten dabei noch, in Zukunft dann auch in Europa. Und das war schon richtig cool zum Beobachten. Heuer im Frühling haben wir die erste Ausgabe gehabt und zu sehen, wie es die Leute einfach taugt, da so einige Limitations, zum Beispiel beim Tauchen. Der Körper will ja überhaupt nicht runter, weil es halt komplett atypisch ist. Und da dann trotzdem sich überwinden, da wo drüber zu gehen oder auch beim Yoga länger in der Pose und so weiter zu bleiben, war schon anstrengend am Anfang für die Leute, aber dann ehrlich gesagt, wow, krass, was da mit einem passiert. Und ich war jetzt da kein Lehrer und nichts, ich war einfach dabei, aber sie haben so Fragen stellen können. Da habe ich mir gedacht, irgendwie schon sehr cool. Weiß nicht, ob ich es ohne Unfall gemacht hätte, weil ich wahrscheinlich wieder voll in meinen Projekten und rund um die Welt am Weg. Und hat da halt Gaudi gehabt und so, ist schon cool, ja, ein bisschen was zurückzugeben. Ja.
Und jetzt hast du halt statt Skibrillen abdruck, Tauchbrillen abdruck. Oder?
So, genau, okay. Das, ja, lachen wir. Und auch im Winter, vor ein, zwei Jahren, im Februar, März, gescheite Gaudi-Tan, Mask-Tan.
Ja, ja. Hey Fabi, es ist wirklich einfach krass beeindruckend, einfach die Story mit zu verfolgen, zu sehen, wie du damit umgehst. Wahnsinnig inspirierend. Ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen. Von daher alles, alles Gute weiterhin. Mach genauso weiter. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich glaube, nämlich auch fürs ganz normale Leben kannst du da so krass viel rausziehen. Auch jetzt allein in der Stunde 15 Gespräch waren so krass viele wertvolle Dinge drin. Tausend Dank dafür. Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast in dem ganzen Reisevorbereitungsstress.
Ja, voll gerne.
Und jetzt sau viel Spaß dann auf Sonntag bei der Reise.
Danke, danke. Ja, schön da zu sein.
Das war die Interviewfolge mit Fabi Lentsch. Mich hat unser Gespräch echt noch lange beschäftigt und tut's ehrlich gesagt immer noch. Ich bin der Meinung, dass man viele von Fabis Ansichten und Herangehensweisen auf seine ganz eigenen Challenges übertragen kann und deswegen habe ich aus dem Gespräch auch so unglaublich viel mitgenommen. Ich hoffe, euch geht's irgendwie ähnlich. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. In 2 Wochen gibt's eine Beratungsfolge zum Thema Bergsport mit Hund. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Jan.